Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bernhard Krieger herzlich willkommen. Wann rollt der Fußball endlich wieder in Deutschland? Das ist die große Frage, die Clubs, Verband, Liga und Fans brennend interessiert. Die Antwort ist die Politik heute erwartungsgemäß noch schuldig geblieben. Unterdessen tut der von Existenzangst getriebene Fußball alles, um sogenannte Geisterspiele bald möglich zu machen. Philipp Hofmeister.
Der Profifußball in Deutschland wartet weiter auf grünes Licht zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Bei der heutigen Konferenz von Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten wurde die Entscheidung über einen möglichen Neustart der Bundesliga vertagt. Damit hängen die Profiklubs weiter in der Luft. Ob und wenn ja, wann der Bundesligaball wieder rollt, wird frühestens kommende Woche entschieden. Bis zum 6. Mai soll es eine Beschlussvorlage zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs geben. Erste Spieltage Mitte oder Ende Mai sind also theoretisch weiter denkbar. Die Bundesliga-Clubs bereiten sich unterdessen immer intensiver auf die Durchführung von Geisterspielen vor. Seit heute werden die Profis der ersten und zweiten Liga flächendeckend auf das Coronavirus getestet.
Geisterspiele, also Fußballmatches ohne Publikum, sind nur eine Notlösung. Sie bringen keine Stimmung und keine Zuschauereinnahmen, aber wenigstens Fernsehgelder. Und die brauchen die Clubs dringender denn je. Die Meldung, wonach Eurosport kurzfristig aus der Bundesliga-Berichterstattung aussteigen wolle, sorgt entsprechend für zusätzlich Aufregung in der Szene. Denn bei Freitagsspielen und den Relegationspartien der Bundesliga könnte der Bildschirm für den Rest der Saison dann schwarz bleiben. Als einziger Medienpartner der deutschen Fußballliga DFL hat Eurosport die Vorauszahlung für die Übertragungsrechte nicht geleistet. Der Sender hat die Rechte zwar an den Streamingdienst DAZN sublizenziert, ist aber weiter Vertragspartner der DFL. Wenn Eurosport nicht zahlt, darf DAZN nicht übertragen. Heinz-Peter Kreuzer.
Geschätzte 40 Millionen Euro hat DAZN für die Rechte an 45 Partien der Fußball-Bundesliga vor der Saison an Eurosport gezahlt. Der Spartensender muss etwa das Doppelte an die deutsche Fußballliga DFL überweisen. Jetzt will Eurosport nach Medienberichten die letzte Rate in Höhe von 10 Millionen Euro nicht zahlen. Darüber hinaus spekuliert die Sportbild, Eurosport wolle den Vertrag für die kommende Saison auch kündigen. Ein Dementi von Eurosport bleibt aus. Auch DAZN und die DFL äußern sich nicht. Manuel Weiß, Chefredakteur des Branchendienstes Quotenmeter, erstaunt die Entwicklung.
Grundsätzlich ist die Situation, die jetzt hier eingetreten ist, aber schon überraschend, weil eigentlich ja nur noch ein Jahr der Vertragslaufzeit aussteht und es, wenn man sich mal insgesamt die Umsätze von großen Medienunternehmen anschaut, ja nur um vergleichsweise Peanuts geht. Das aber kann auch ein kleines Ausrufezeichen sein.
Denn die finanzielle Lage von Eurosports Mutterkonzern Discovery ist angespannt, vor allem seit der Verlegung der Sommerspiele 2020. Bei der US-Finanzaufsichtsbehörde wurden schon am 24. März olympiabezogene Verluste bis zu 200 Millionen US-Dollar für das dritte Quartal gemeldet. Wegen der Coronavirus-Pandemie hat Discovery seinen Kreditrahmen strapaziert und eine halbe Milliarde US-Dollar zur Aufrechterhaltung der Liquidität beansprucht. Zusätzlich tritt man nun auf die Kostenbremse. Der Weiterverkauf der Bundesliga-Rechte war da nur eine von vielen Maßnahmen. Für Eurosport war es kostengünstiger, die Rechte zum halben Preis abzugeben, als sie zu vermarkten. Für den Branchenexperten Weiß ist diese Entwicklung keine Überraschung.
Die jüngsten Schlagzeilen um Discovery und Eurosport zeigen, so sie denn stimmen, dass es selbst für große Medienunternehmen bei weitem kein Selbstläufer ist, mit der Fußball-Bundesliga Geld zu verdienen, sofern sie nicht schon über einen bestehenden Stamm an Sportabonnenten verfügen. Discovery und Eurosport sind ein Beispiel. Vor eineinhalb Jahrzehnten war Arena ein anderes.
Für die DFL sind das keine tollen Perspektiven. Zum einen droht noch ein Rechtsstreit mit Eurosport wegen der kommenden Saison und für die Ausschreibung der nächsten Rechteperiode, die im Juni wieder aufgenommen werden soll, sind schwer zu refinanzierende Medienrechte kein Preistreiber.
Heinz-Peter Kreuzer berichtete über die Turbulenzen auf dem Fernsehfußballmarkt. Bei Bayern München ist dagegen nach dem Abgang von Niko Kovac Ruhe eingekehrt. Das ist vor allem Nachfolger Hansi Flick zu verdanken. Flick hat sich aus der zweiten Reihe sehr beeindruckend nach vorne gecoacht und dafür nun den verdienten Lohn bekommen. Knapp vier Wochen nach der offiziellen Bekanntgabe der Vertragsverlängerung hat Flick bei Bayern seinen Dreijahresvertrag unterschrieben. Taufik Khalil.
Manchmal dauert es etwas länger, bis man ein Geburtstagsgeschenk brauchen kann. Ende Februar, Bayern hatte bei Chelsea gerade mit 3:0 gewonnen, da überreichte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge seinem damaligen noch Übergangstrainer auf dem Festbankett in London ein kleines Päckchen.
Unser Trainer ist 55 Jahre alt geworden. Für die, die nicht wissen, was da drin ist in dem roten Päckchen, es ist ein Stift und mit Stiften beim FC Bayern unterschreibt man ja manchmal auch Papiere.
Jetzt durfte dieser Stift endlich zeigen, was er kann. Bereits seit Anfang April war klar, Flick darf über diese Saison hinaus Trainer des FC Bayern bleiben. Laut Vertrag, der da heute an der Säbener Straße unterschrieben wurde, bis zum 30. Juni 2023. Eine Verlängerung in Etappen. Anfang November hatte er da noch als Co-Trainer die Mannschaft vom Glück und zuletzt erfolglosen Niko Kovac übernommen. Erstmal nur bis Weihnachten. Dann wurde Flick der Job zumindest schon mal bis zum Sommer zugetraut. Und weil er die Mannschaft eben von Platz 4 zurück an die Spitze der Bundesliga und wohl auch ziemlich sicher ins Champions League Viertel und dazu auch noch ins Pokal-Halbfinale geführt hat, nun also als logische Konsequenz diese finale Unterschrift.
Hansi Flick hofft mit den Bayern noch auf eine Wiederaufnahme der Saison in Deutschland. In Frankreich wurde die Saison wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochen. Paris Saint-Germain mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel wurde zum Meister erklärt. Die Leichtathletik trauert um Speerwerferlegende Janus Lusis. Der Athlet aus Lettland ist im Alter von 80 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben. 1968 war Lusis Speerwurf-Olympiasieger. Insgesamt holt er 3 Medaillen bei Sommerspielen. Er war einer der ganz Großen seines Sports. Aus deutscher Sicht aber ist er vor allem als sympathischer Verlierer in Erinnerung geblieben, meint Erich Wartusch.
Dieser Wettkampf wurde zur Legende. Bei Olympia 1972 in München wirft der für Gendorf startende Mittelfranke Klaus Wolfermann im letzten Durchgang 90,48 Meter. Aber der haushohe Favorit Janis Lusis hat noch eine letzte Chance.
Das war der 6. und letzte Versuch von Janis Lusis. Und der Sowjetrosse Sosik gewonnen, steht dort unten unruhig und das reicht nicht. Um 2 Zentimeter zuvor. Er schlägt mit der Hand nach unten, denn dieser massige Mann, der das Siegen so gewöhnt ist wie das tägliche Frühstück, ist geschlagen worden.
Really, it was a very big disappointment.
Also die Enttäuschung war schon riesig für mich. Am Anfang habe ich das richtig tief sitzend gespürt. Aber ich war ja schon Olympiasieger und ich habe ihn mit großer Freude beglückwünscht, Klaus, zu diesem unglaublichen Erfolg.
Aus der Niederlage entstand eine für die Zeit des Kalten Krieges unwahrscheinliche Freundschaft zwischen Janis Lusis und Klaus Wolfermann, die über die Jahrzehnte hielt.
Diese Freundschaft, diese Besuche hin und her, die haben standgehalten und wir sind immer gerne, sehr gerne zusammen. Deswegen hat er auch bei mir zu Hause Tür und Tor offen. Ich frage auch nie, wann der zurückfliegt, sondern der soll bleiben, solange das ihm das Spaß macht.
Erzählte Wolfermann anlässlich des 40. Jubiläums seines Olympiasieges. Janis Lusis, der 4-mal Europameister wurde und 2-mal den Weltrekord verbesserte, wurde 2014 in die Ruhmeshalle des Leichtathletik-Weltverbandes aufgenommen.
Erich Wartusch über den verstorbenen Speerwerfer Janis Lusis, der sich bei den Olympischen Spielen 1972 als fairer Verlierer präsentierte. Genau 50 Jahre nach diesen Olympischen Spielen in München findet 2022 in der bayerischen Landeshauptstadt wieder ein Sportgroßereignis statt. Die European Championships. Martin Raspe.
Das ist momentan ein Kommen und Gehen, zumindest was die Sportarten für die European Championships 2022 in München betrifft. Nach dem Rückzug von Golf waren es zuletzt 5 Sportarten, die exakt 50 Jahre nach den Olympischen Spielen in München ihre Europameister ermitteln wollten. Leichtathletik, Rudern, Turnen, Radsport und Triathlon. Doch das soll sich jetzt ändern. Der Münchner Stadtrat hat zugestimmt, dass das Programm der Championships erweitert wird. Und darüber freut sich Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter.
Wir haben uns überlegt, wenn wir es schon machen und wenn wir dazu Interesse finden, wollen wir gerne ein paar Sportarten mehr aufnehmen. Wir sind jetzt bei mittlerweile 9 Sportarten gelandet.
4 Sportarten sollen also dazukommen. Zur Diskussion stehen Beachvolleyball, Klettern, Tischtennis und Kanu. Und die Chancen stehen gut, meint Dieter Reiter, dass in 2 Jahren tatsächlich 9 Europameisterschaften gleichzeitig in München ausgetragen werden.
Also ich gehe fest davon aus, dass die Interessenlagen der Verbände abgefragt wurden und dass wir diese 9 Sportarten auch sehen werden.
Für München haben die European Championships in vielerlei Hinsicht große Relevanz. Wirtschaftlich und sportlich sowieso. Aber speziell das Austragungsdatum hat für die Stadt eine ganz besondere Bedeutung, sagt Olympiaparkchefin Marion Schöne.
Das ist natürlich einer der wichtigsten Gründe. Ist ganz klar, dass wir sagen, die 50 Jahre nach Olympia, eben nochmal das größte Multisport-Event nach den Olympischen Spielen hier im Olympiapark zu veranstalten, war natürlich eine der Hauptgründe, dieses Datum zu wählen.
Die European Championships also können größer werden. Jetzt liegt der Ball bei den einzelnen Verbänden, dann auch tatsächlich dabei zu sein.
Martin Raspe mit einem Ausblick auf die European Championships in München. Die finden erst in 2 Jahren statt. Da braucht es also noch etwas Geduld. Eine Geduld, die Freizeitsportler im Corona-Lockdown so langsam verlieren. Viele Hobbysportler sehnen die Lockerung der Beschränkungen herbei und wer seinen Sport schon wieder betreiben durfte, ist begeistert, berichtet Thorsten Iffland.
Nach fast 1,5 Monaten endlich wieder auf den Platz.
Geiles Gefühl. Geiles Gefühl.
Dieser Tennisspieler aus Mecklenburg-Vorpommern hat Glück. Hier darf nämlich wieder aufgeschlagen werden. Aber nur, wenn man sich an die neuen Regeln hält, erklärt Tennistrainer Martin Kileschny vom Schweriner TC.
Nur 2 Leute können auf dem Platz sein. Das heißt, nur zu zweit kann man trainieren. Zweite Regel ist, dass die mindestens 2 Meter Abstand halten müssen. Und muss man eigentlich Bälle markieren, dass der jeder eigene Bälle hat und nicht der Bälle von den anderen anfassen.
In Niedersachsen ist das noch nicht erlaubt. Auch wenn die Sehnsucht der Freizeitsportler nach Filzkugel und Schläger immer größer wird. Christian Geiger vom SC Spelle Fanhaus im Emsland muss seine Mitglieder enttäuschen.
Es kommen auch Anfragen, ob man nicht wenigstens an der Tennisballwand ganz alleine spielen darf. Auch das ist ja leider momentan noch verboten und darf nicht gemacht werden.
In Schleswig-Holstein öffnen am kommenden Montag alle Freiluftsportanlagen und auch in Hamburg darf draußen dann beispielsweise wieder Golf gespielt werden. Wenn auch unter anderen Voraussetzungen als sonst, erklärt Dominikus Schmidt vom Hamburger Golfverband.
Flaggenstöcke werden wahrscheinlich nicht auf den Grüns stecken. Die Löcher an sich werden mit Sand zugeschüttet oder es kommt ein Deckel drüber. Auch was die Bunkerhaken angeht, wird es wahrscheinlich gar keine Bunkerhaken auf dem Golfplatz geben. Also alle Flächen, die eine mögliche Kontaminierung ermöglichen, sind schon von vornherein dann nicht gegeben.
Auch Leichtathleten müssen ihren eigenen Speer oder ihre eigene Kugel mitbringen. Dann können sie trainieren. Bestenfalls allein und in nur einer Ecke des Sportplatzes. Für die bundesweit fast 12 Millionen Mitglieder von Fitnessstudios heißt es weiter warten. Obwohl dort die Geräte schon vor Corona nach jeder Benutzung gereinigt werden mussten, bleiben die Studios in ganz Deutschland erstmal zu. Konzepte, wie eine baldige Öffnung aussehen könnte, haben Betreiber wie Jens Kreischer schon in der Schublade.
Grundsätzlich müssen wir die Anzahl der Mitglieder je nach Studiogröße reglementieren. Vielleicht Trainingsslots einführen, dass alle Stunde neue Mitglieder kommen dürfen, mit entsprechender Anmeldung dann natürlich. Das kann man über eine App machen oder über Anrufe, über Listen dann.
Worauf die Sportler wohl noch lange verzichten müssen, ist das gemeinsame Bierchen danach. Nicht nur Umkleidekabinen und Duschen bleiben geschlossen, auch das Clubhaus oder das Vereinsheim. Und trotzdem, wenigstens ein bisschen wieder Sport machen zu können, ist und bleibt...
Geiles Gefühl. Geiles Gefühl.
Thorsten Iffland war das und das war's für diese Ausgabe von Sport aktuell mit Bernhard Krieger. Machen Sie's gut.